Also, stell dir für einen Moment mal den absolut perfekten Urlaub vor. Gutes Essen, die Sonne wärmt dir so richtig das Gesicht, du hast vielleicht ein kühles Getränk in der Hand.
Klingt nach purer Entspannung, ja?
Genau, pure Entspannung breitet sich aus. Und jetzt stell dir vor, du bezahlst freiwillig Geld dafür, dass du stundenlang auf engstem Raum irgendwie im Kreis fährst.
Oh je.
Ja, während eisiger Wind dir ins Gesicht peitscht und dein Gehirn wirklich unter maximalen Stress gesetzt wird.
Klingt nach einem furchtbaren Deal.
Absolut. Aber genau hier wird es extrem spannend. Willkommen an Bord der Segeljacht Calamy Star. Wir tauchen heute nämlich in eine neue, tiefgehende Analyse ein.
Genau, wir schauen uns die originalen Logbücher an.
Ja, von einem Turn namens Lollandrund aus dem Mai 2024. Und die Leitfrage für unsere Analyse heute, die lautet ganz einfach: Training und Urlaub. Geht das überhaupt zusammen?
Das ist wirklich eine völlig kontraintuitive Prämisse. Also, wir haben hier die Aufzeichnungen einer hochgradig erfahrenen Crew vorliegen.
5 Leute, richtig.
Ja, genau, 5 Personen inklusive einem Smutsche und einem extrem erfahrenen Skipper. Und diese Crew tritt auf diesem Turn im Grunde den Beweis an, dass unsere moderne Definition von Urlaub als reiner Müßiggang vielleicht ein massiver Konstruktionsfehler ist.
Ja, du kennst das sicher auch als Hörer, ne? Du fährst in den Urlaub, willst eigentlich nur abschalten, aber nach 3 Tagen am Strand fängt dein Gehirn plötzlich an, nach einer echten Aufgabe zu suchen.
Man wird unruhig.
Exakt. Weil pure Ruhe manchmal einfach nicht befriedigend ist. Also lass uns das mal aufdröseln. Wir fangen an mit dem, was ich beim Lesen der Quellen die perfekte Illusion genannt habe.
Oh ja, die Illusion. Da prallen in diesen Logbüchern wirklich 2 Welten aufeinander, die extremer kaum sein könnten.
Total. Auf der einen Seite lesen wir von diesen fast schon dekadenten, wunderbaren Urlaubshighlights. Also da läuft einem echt das Wasser im Mund zusammen.
Absolut. Mediterrane Gemüsesoßen. Und dieser Smoochie zaubert da offenbar eine legendäre englische Erbsensuppe.
Ja, warte, nicht einfach aus der Dose. Die machen die mit Minze, Zitrone und so einem Joghurt-Topping.
Und dann gibt es noch dieses Lakritz, also dieses dänische Lakritzeis.
Und entspannte Ausflüge. Sie waren auf der Apfelinsel Fayö und haben eine Krabbenrennbahn auf Agersö besucht. Ein Krabbenrennbahn klingt alles wie aus so einem Hochglanzreisekatalog. Aber dann kommt halt der Hafen.
Der Hafenschock. Der Moment, in dem diese ganze romantische Segelillusion voll auf die harte Infrastrukturrealität Dänemarks trifft.
Oh ja. Also sie kommen da auf dieser Insel Fayö in den Hafen Dybvik. Und der Kassenautomat dort, der verlangt unverschämte 275 dänische Kronen.
Das sind fast 37 € für eine Nacht, oder?
Ja, Wahnsinn. 37 €. Und dafür bekommen sie sanitäre Anlagen, die ihren charmanten Zenit irgendwie so in den 1970er Jahren hatten.
Und ein Café, das erst im Juni öffnet.
Genau, und der Lebensmittelladen ist schon seit Jahren komplett geschlossen. Zum Vergleich, in Nykoping zahlten sie vorher umgerechnet gut 28 € für alles inklusive. Selbst im extrem beliebten Heiligenhafen zahlt man für so ein Boot nur etwa 33 €.
Schon ein krasser Unterschied.
Otto-Hose zahle.
Dann schweißt mich das doch nicht mit der Crew zusammen.
Nee, normalerweise nicht.
Das sorgt bei mir für miese Laune, Meuterei und den Wunsch, sofort abzureisen. Warum eskaliert die Stimmung da an Bord bei so etwas nicht völlig?
Weißt du, was hier wirklich faszinierend ist? Das ist diese psychologische Dynamik einer Zwangsgemeinschaft. Du hast völlig recht. Als Einzelperson im Hotel würdest du dich da massiv beschweren.
Sofort eine schlechte Bewertung schreiben, ja.
Genau. Aber auf einem Schiff wirkt so ein Moment wie emotionaler Klebstoff. In der Psychologie spricht man da von Shared Adversity.
Also geteilte Widrigkeit sozusagen.
Richtig. Wenn alles auf einem Turn nur glatt läuft, wenn jeder Hafen perfekt ist und die Sonne durchgehend scheint, dann konsumiert die Crew den Urlaub ja nur, es gibt überhaupt keine Reibung.
Ah, okay. Und dieser unverschämte Kassenautomat erschafft dann einen gemeinsamen Feind.
Exakt. Es kreiert ein Wir gegen die absurden Hafenpreise-Gefühl. Und diese geteilte Frustration am Abend, kombiniert mit dem Trost durch diese fantastische Erbsensuppe, das schafft eine tiefe emotionale Bindung.
Krass. Das heißt, sich gemeinsam über das 70er-Jahre-Klo aufzuregen, ist eigentlich die beste Teambuilding-Maßnahme.
Absolut. Diese kleinen Kontraste erden die Crew. Sie bilden nämlich das psychologische Fundament, das absolut notwendig ist, um am nächsten Tag den massiven Stress des eigentlichen Trainings überhaupt kognitiv verarbeiten zu können.
Und dieses Training, das ist wirklich absolut intensiv. Das bringt uns nämlich direkt zur eigentlichen Arbeit. Also hier wird es wirklich super spannend. Wir lesen im Logbuch von Ihrem Aufenthalt im Hafen von Kragenes.
Ein sehr windstiller Tag, richtig?
Ja, kein Wind. Die meisten normalen Urlaubssegler würden da sagen, hey, super, kein Wind, wir bleiben in der Koje, lesen ein Buch, trinken noch einen Kaffee.
Aber nicht diese Crew.
Nee, absolut nicht. Die verwandeln den Hafen in das, was sie im Logbuch so treffend die Hafenmuckibude nennen.
Ein brillanter Begriff, die Hafenmuckibude.
Ja, die trainieren da stundenlang. Da stehen echt Dinge drin wie Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren, Wenden auf allerengstem Raum und dann kommen diese ganzen nautischen Fachbegriffe, die für Landratten wie mich klingen wie so eine völlig fremde Sprache.
Zum Beispiel?
Rückwärts, längsseits anlegen, eindampfen in die Vorspringen, holländisch anlegen. Lass uns da kurz als Proxy für den Hörer mal einhaken. Die nutzen ihr tonnenschweres Boot im Grunde als Schulungsfahrzeug auf kleinstem Raum, ja?
Ganz genau.
Was genau bedeutet denn zum Beispiel dieses Eindampfen in die Vorspringen?
Also, stell dir vor, du bist in einem extrem engen Hafen eingeparkt und der Wind drückt dich hart an die Kaimauer.
Okay, ich stecke fest.
Genau. Du kannst nicht einfach vorwärts oder rückwärts rausfahren wie mit einem Auto auf dem Supermarktparkplatz. Boote haben ja keine Reifen, die den Boden greifen. Sie treiben.
Stimmt, da ist ja keine Reibung drunter.
Richtig. Beim Eindampfen in die Vorspringen befestigst du eine Leine vom Bug, also von vorne am Schiff, schräg nach hinten an der Hafenmauer.
Okay, Leine ist fest.
Dann gibst du mit dem Motor vorwärts Gas. Da das Boot aber durch die Leine festgehalten wird, kann es nicht nach vorne weg. Stattdessen nutzt es diese Leine als eine Art Scharnier.
Ah, clever.
Ja. Das Heck, also der hintere Teil des Bootes, dreht sich durch die Motorkraft dann wie von Geisterhand vom Steg weg. Und sobald du genug Platz hast, wirfst du die Leine los und fährst rückwärts in die Freiheit.
Wahnsinn. Es ist im Grunde angewandte Physik auf dem Wasser. Und sie machen das ja nicht nur einmal, ne? Sie manövrieren sage und schreibe 3 Seemeilen weit. Und das ausschließlich innerhalb der Hafenmauern.
Das muss man sich mal vorstellen. 3 Seemeilen im Hafenbecken.
Ja. Das Bild vom GPS-Tracker, das Sie da ins Logbuch geklebt haben, das sieht wirklich aus, als hätte ein Kleinkind mit einem gelben Textmarker wild auf dem Bildschirm herumgekritzelt. Hunderte von Linien vor und zurück.
Ein völliges Wirrwarr.
Total. Da frage ich mich echt, wie kann man stundenlang wie ein Verrückter im Kreis fahren, ohne komplett den Verstand zu verlieren? Das ist doch, als würde ich mein Auto an einer vielbefahrenen Straße 3 Stunden lang immer wieder in dieselbe winzige Parklücke manövrieren.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir hier die absolut reinste Form der Entwicklung von Muscle Memory, also dem Muskelgedächtnis.
Okay, erzähl mir mehr.
Hier müssen wir kurz in die Neurowissenschaft eintauchen. Warum fährt man 3 Seemeilen im Hafenbecken im Kreis? Weil das menschliche Gehirn unter akutem Stress vollkommen anders funktioniert als im Ruhezustand.
Also was passiert da oben im Kopf, wenn plötzlich alles schief geht?
Wenn auf dem Wasser eine echte Gefahrensituation entsteht. Sagen wir, ein plötzlicher starker Seitenwind. Der Motor fällt aus oder eine Kollision droht. Dann registriert deine Amygdala eine lebensbedrohliche Situation.
Das Angstzentrum, richtig?
Genau, das Angstzentrum. Das schüttet dann sofort Adrenalin und Cortisol aus. Und diese Stresshormone, die blockieren regelrecht den präfrontalen Kortex.
Und der präfrontale Kortex ist wofür zuständig?
Das ist der Teil deines Gehirns, der für logisches, langsames und rationales Denken zuständig ist.
Ach krass. Das heißt, in einer echten Krise verliere ich wortwörtlich die Fähigkeit, darüber nachzudenken, wie dieses Eindampfen in die Vorsprung nochmal theoretisch im Handbuch stand.
Ganz genau. Du kannst in dem Moment kognitiv einfach keinen nächsten Handgriff mehr planen. Das Einzige, worauf dein Gehirn dann noch Zugriff hat, sind die Basalganglien.
Und was machen die?
Das ist der Ort, wo deine motorischen Routinen und Gewohnheiten gespeichert sind. Der Körper muss physisch wissen, wie das Boot reagiert. Der Griff zum Gashebel, das exakte Maß an Kraft beim Einschlagen des Ruders. All das.
Das muss also komplett unbewusst passieren.
Ja, wie beim Autofahren. Da denkst du ja heute auch nicht mehr darüber nach, wie man die Kupplung tritt. Diese gelben, kritzeligen GPS-Linien aus dem Logbuch sind also nichts anderes als das tiefe Einbrennen dieser Überlebensmuster in das Nervensystem der Crew.
Das macht echt absolut Sinn. Und dieses Muskelgedächtnis wird ja nicht nur bei geplanten Manövern auf die Probe gestellt. Ein paar Seiten weiter im Logbuch, da schlägt das Schicksal zu.
Oh ja, die Gennaker-Situation.
Genau. Sie wollen eigentlich schön segeln, ziehen den Gennaker hoch. Für alle, die es nicht wissen, das ist dieses riesige, bunte Vorsegel, das ein bisschen wie ein halber Heißluftballon aussieht.
Und das Segel steckt in so einem Strumpf, der es zusammenhält.
Richtig. Und plötzlich klemmt dieser Strumpf ganz oben am Mast. Ein winziger, verbogener Splint hat sich da oben verhakt. Und anstatt jetzt aufzugeben oder den Hafenmeister anzurufen, wird der Schmuddje kurzerhand in den Mast hochgewinscht.
In voller Fahrt, ja?
Ja. Er hängt da oben, zig Meter über dem Deck, bewaffnet mit einer einfachen Kombizange und einer Rolle Tape. Und dann repariert er das Ding freischwebend. Das stand garantiert nicht auf dem Trainingsplan der Hafenmuckibude.
Nee, definitiv nicht. Aber das ist genau der Moment, in dem aus isoliertem Training echte Meisterschaft wird.
Wie meinst du das?
Geplante Hafenmanöver sind das Pflichtprogramm, ne? Aber die Reparatur eines klemmenden Segels in luftiger Höhe mit improvisierten Bordmitteln, das ist die Kür. Auf dem Meer kannst du ja keinen ADAC rufen.
Stimmt, da kommt keiner vorbei.
Es gibt keinen Notdienst für verbogene Splinte. Diese Situation beweist, dass Flexibilität und das tiefe Vertrauen in die eigene Problemlösungskompetenz das eigentliche Ziel dieses Urlaubs sind. Du musst das Problem halt mit dem lösen, was in deiner Werkzeugkiste liegt.
Da bin ich voll bei dir. Improvisation ist heldenhaft. Aber lass uns mal über diese psychologische Sicherheit sprechen, die sich die Crew hier aufbaut. Da gibt es einen Moment, der dieses Vertrauen massiv auf die Probe stellt.
Du spielst auf den Vorfall im Hafen von Omu an?
Genau den. Geplante Manöver und heldenhafte Reparaturen sind ja cool. Aber was passiert, wenn die Realität zuschlägt und der absolute Experte an Bord, also der Ausbilder, es einfach verbockt?
Eine sehr spannende Dynamik.
Das ist eine Szene, die für jeden Chef da draußen, egal ob auf einem Schiff oder in einem großen Unternehmen, der absolute Albtraum wäre. Das Logbuch beschreibt das ganz nüchtern. Der Skipper gibt die klare Anweisung, in eine bestimmte Box im Hafen zu fahren.
Und wer steht am Ruder?
Ein Crewmitglied steht am Ruder und fährt rein. Und dann stellt sich heraus, der Skipper hat sich massiv, gleich doppelt, verschätzt.
Oha.
Ja. Erstens sind die Holzpfähle am Heck viel zu eng für die Breite des Bootes und zweitens ist die Box selbst schlichtweg zu kurz. Sie passen da einfach nicht rein.
Und dann?
Das Manöver muss komplett abgebrochen werden, sie müssen rückwärts wieder raus, Leinen umständlich umlenken. Und hier muss ich als jemand, der viel in Teamstrukturen arbeitet, echt kritisch nachhaken.
Schieß los.
Wie wirkt sich sowas auf die Autorität auf einem Schiff aus? Wenn der Chef sich so offensichtlich vor den Augen aller irrt, zerstört das nicht die Illusion der Sicherheit und das Vertrauen in seine Führung?
Das ist eine brillante Frage. Denn sie berührt echt den Kern dessen, was eine funktionierende Fehlerkultur ausmacht. Unsere Intuition und viele veraltete Management-Ratgeber sagen uns ja immer, der Anführer darf keine Schwäche zeigen.
Genau, der Chef muss unfehlbar sein.
Richtig. Aber das Logbuch demonstriert uns exakt das Gegenteil. Das ist das Paradoxon von echter Führung auf See. Autorität gewinnt man nicht, indem man fehlerfrei tut, sondern indem man seine eigenen Fehler lauter und transparenter kommuniziert als die der anderen.
Also die Tatsache, dass er diesen Moment nicht verschweigt, sondern ihn sogar noch detailliert in sein eigenes Logbuch schreibt, ist eigentlich ein Machtbeweis.
Es ist ein Beweis absoluter Souveränität. Stell dir vor, was im Kopf der Person am Ruder passiert. Sie ist noch im Lernprozess. Wenn der Skipper immer perfekt wäre, hätte sie bei jedem eigenen Fehler panische Angst vor einer Rüge.
Ah, okay. Er nimmt ihr quasi die Angst.
Exakt. Indem der Skipper seinen eigenen Fehler dokumentiert und zugibt, etabliert er einen psychologisch sicheren Raum. Er sendet die nonverbale Botschaft, seht her, selbst mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung verschätze ich mal.
Fehler gehören dazu.
Genau. Wichtig ist nur, wie wir sie gemeinsam beheben. Wahres Lernen passiert einfach nur dort, wo Schwäche kein Tabu ist.
Wow. Das ist echt eine Lektion, die sich so mancher CEO mal hinter den Spiegel stecken sollte. Und diese psychologische Sicherheit, dieses blinde Vertrauen zueinander, das wird ja zur absoluten Überlebensnotwendigkeit, sobald sie den sicheren Hafen verlassen.
Oh ja. Sobald die Realität in Form von unbarmherzigen Naturkräften zuschlägt, da findet dann der Transfer vom Hafen in die Wildnis statt.
Wir lesen nämlich von ihrer Querung des Langelandsbells, Auf dem Papier hatten sie vorher beim Wetterdienst nachgesehen und wussten, okay, da gibt es Strömung.
Aber Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Dinge.
Völlig. Zwischen einem bunten Pfeil auf einer iPad-App und der Realität auf dem Wasser liegen Welten. Sie kämpfen da plötzlich gegen einen vollen Knoten gegen Strom.
Was bedeutet das in der Praxis?
Das bedeutet, Ihr Motor brüllt, Sie loggen durchs Wasser flotte 6 Knoten. Aber das GPS sagt Ihnen, über den Meeresboden bewegt Ihr Euch gerade mal mit knapp 5 Knoten vorwärts. Es ist, als würde man auf einem Laufband versuchen, vorwärts zu rennen.
Und das bei fieser Kälte, ne?
Ja, bei gerade mal 10 Grad kaltem Wasser. Sie frieren sich regelrecht ab.
Hier schlägt das System echt zurück. Die Theorie ist berechenbar, die Praxis ist erschöpfend. Ein Knotengegenstrom ist auf der Seekarte nur ein Vektor, eine mathematische Konstante.
Und in der Realität?
In der Realität bedeutet dieser Knoten physische Kälte, mentale Frustration und das zermürbende Gefühl, einfach nicht von der Stelle zu kommen.
Und genau in diesem Moment maximaler Erschöpfung taucht dann auch noch der Endgegner des Segelns auf.
Lass mich raten, die Berufsschifffahrt.
Exakt. Die Color Fantasy, eine gigantische Fähre auf dem Weg nach Oslo, kreuzt ihren Weg. Ein schwimmendes Hochhaus. Und auch wenn das Meer da relativ glatt ist, sobald der Motor läuft, gelten sie juristisch als Maschinenfahrzeug.
Und da sind die Ausweichregeln gnadenlos.
Völlig gnadenlos. Wenn 2 Maschinenfahrzeuge den Wind von derselben Seite haben, hat das südwärts fahrende Fahrzeug Vorfahrt. Punkt. Im Logbuch steht dazu nur ein einziger trockener Kommentar.
Nämlich?
Is O. Da wird nicht gejammert, da wird nicht über Fairness diskutiert, da wird stumpf gehandelt und ausgewichen.
Das zeigt einfach, wie diszipliniert die Crew zu diesem Zeitpunkt schon ist. Die Regeln müssen sitzen. Da gibt es keinen Raum für Eitelkeiten gegenüber einer 220-Meter-Fähre.
Okay, also wir haben jetzt das stundenlange Einparken im Hafen, wir haben eine herausragende Fehlerkultur und wir haben den Respekt vor den Naturgesetzen. All das baut sich so Schicht für Schicht auf.
Mhm, alles Vorbereitung für das große Finale.
Richtig. Wir kommen zum absoluten Höhepunkt dieses Turns, dem ultimativen Worst-Case-Szenario. Dem Moment, in dem all diese Muskelgedächtnisse wirklich den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können. Das Mann-über-Bord-Manöver.
Das sogenannte MOB-Training.
Genau. Und der Schmutje geht freiwillig über Bord.
mit Vorankündigung und Trockenanzug natürlich, hoffe ich.
Ja, ja, natürlich. Aber es bleibt ein massiver Stresstest für das gesamte Systemschiff. Und wie sie das angehen, ist echt bezeichnend. Bevor sie ihn überhaupt ins Wasser schmeißen, sezieren sie erst einmal die Ausrüstung.
Sehr methodisch.
Ja, sie nehmen eine ihrer automatischen Rettungswesten komplett auseinander. Und das ist faszinierend. Da gibt es eine kleine Salztablette. Und wir reden hier nicht von Kochsalz aus der Küche.
Sondern?
Von einer extrem dicht gepressten Zellulose-Salzspule. Sobald die mit Wasser in Berührung kommt, löst sie sich rasend schnell auf. Dadurch wird eine vorher blockierte Feder freigegeben, ein spitzer Bolzen schießt nach vorne, durchsticht die Versiegelung einer CO2-Patrone und eiskaltes Gas füllt innerhalb von Millisekunden diese grellgelbe Schwimmblase.
Das ist eine echt brillante mechanische Lösung, die da rein physikalisch reagiert.
Ja, aber das ist noch nicht alles. In der Weste ist zusätzlich ein kleiner Sender integriert, der AIS-Notsender. Sobald die Weste sich aufbläst, aktiviert sich der automatisch.
Und was macht der genau?
Das AIS sendet ein starkes Funksignal aus. Das bedeutet, auf allen Navigationsbildschirmen von jedem Schiff im Umkreis von ein paar Meilen ploppt plötzlich ein lauter Alarm und ein rotes Kreuz auf. Das sagt genau, hier auf diesen Koordinaten treibt ein Mensch im Wasser.
Und parallel dazu wird auch noch ein DSC-Alarm abgesetzt.
Genau. All das passiert völlig automatisch.
Es ist schon beruhigend zu wissen, dass diese Rettungskette existiert. Aber hier müssen wir echt extrem vorsichtig sein.
Warum?
Das Logbuch dokumentiert ja gerade nicht das blinde Vertrauen in die Technik, sondern die essentielle menschliche Komponente. Technik ist trügerisch. Ein AIS-Sender holt niemanden aus dem Wasser.
Stimmt, der piept ja nur.
Richtig. Wenn du da oben an Deck stehst und deine Hände vor Panik zittern, hilft dir das Wissen über eine schmelzende Salztablette überhaupt nicht weiter.
Das ist der springende Punkt. Und genau deshalb geht er ja physisch ins Wasser. Sie fahren extrem vorsichtig gegen den Wind an ihn heran, stoppen das Boot auf und stellen eine Leinenverbindung her.
Und wie kriegen Sie ihn an Bord?
Er klingt seinen Karabiner in das sogenannte Spiefall ein. Das ist ein extrem starkes Seil, das normalerweise das Vorsegel nach oben zieht. Die Crew nutzt dieses Seil jetzt quasi als Kran.
Puh, das erfordert Kraft.
Total. Und sie trainieren sogar das absolute Schreckensszenario. Was ist, wenn die Person im Wasser bewusstlos ist? Sie üben, wie man dieses Spiefall vom Deck aus mit einem speziellen Greifer anpickt, das Seil zu einer der großen Winschen führt und dem tonnenschweren, nassen Menschen mit reiner Muskelkraft aus dem Wasser kurbelt.
Wahnsinn! Und genau hier wird die Brücke zur Hafenmuckibude aus den ersten Tagen geschlagen.
Ja. Und ich liebe einfach die Einstellung des Skippers dazu. Er widmet im Logbuch einen ganzen Abschnitt den Kritikern aus dem Internet.
Ach, die typischen Sofa-Experten.
Genau die. Die kommentieren dann bei solchen Trainingsvideos, pah, bei so wenig Wind und so glattem Wasser wie auf euren Bildern kann das ja jeder. Das ist doch kein echtes Training.
Und was sagt der Skipper dazu?
Die Antwort von ihm ist einfach so herrlich trocken. Er schreibt, hast du das schon mal gemacht? Nö, wir haben es trainiert und wissen jetzt, was zu tun ist.
Fantastisch.
Ich finde, das ist ein grandioser Punkt. Das ist, als würde ich behaupten, ich könnte eine Boeing 747 sicher landen, nur weil ich zu Hause auf der Couch mal einen Flugsimulator auf dem Handy durchgespielt habe. Aber warum, aus deiner Expertensicht, ist dieses physische Spüren so unglaublich essentiell? Warum reicht das YouTube-Video nicht?
Deine Analogie mit dem Flugsimulator trifft es perfekt. Es geht um sogenannte verkörperte Kognition. Es gibt neurologisch einfach eine massive Kluft zwischen dem abstrakten Wissen und dem physischen Erleben.
Also das Fühlen macht den Unterschied.
Ja. Wenn du dieses Spielfall wirklich schon mal in der nassen Hand hattest, wenn du in den Knien spürst, wie extrem schwer ein Mensch in vollgesogenen Klamotten am Ende dieser Leine ist, wenn du merkst, wie viel Muskelkraft es an der Winch kostet, dann verändert sich die Struktur in deinem Gehirn.
Die Theorie wird zur körperlichen Realität.
Exakt. Die lähmende Angst vor dem Unbekannten verschwindet. Im Ernstfall wird die Panik durch einen abrufbaren Prozess ersetzt. Du stehst nicht an der Reling und denkst, oh Gott, wird dieses Seil halten. Sondern dein Nervensystem sagt, okay, ich kenne das Gewicht, ich kenne den Handgriff.
Das leuchtet absolut ein. Also, was bedeutet das jetzt alles für uns, wenn wir einen Schritt zurücktreten?
Wir haben einiges abgedeckt heute.
Oh ja, wir haben uns durch sündhaft teure, kaputte Retrohäfen navigiert. Wir haben kritzelige gelbe GPS-Linien entschlüsselt. Wir haben beobachtet, wie ein Ausbilder durch das Zugeben seiner Fehler Vertrauen schafft. Und wir haben eiskalte Bergungsmanöver analysiert.
Eine echte Achterbahnfahrt.
Wenn ich all diese Erkenntnisse aus dem Logbuch zusammenziehe, dann ist die Antwort auf unsere Leitfrage sonnenklar. Training und Urlaub, das ist absolut kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil.
Sie bedingen sich geradezu gegenseitig.
Richtig. Die extreme Anstrengung, also das stundenlange Drehen in der Hafenmuckibude, das Frieren beim Mann-über-Bord-Training, das Kämpfen gegen die Strömung, all das macht die Belohnung am Ende erst so richtig wertvoll.
Eine dampfend heiße Erbsensuppe nach so einem Manöver schmeckt 100-mal intensiver als das teuerste Buffet im All-Inclusive-Resort.
Ganz genau. Und dieses Lakritzeis oder die Sichtung von Schweinswalen draußen auf dem Langelandsbelt, das sind keine Zufallsprodukte. Das sind Momente reiner Glückseligkeit, die man sich physisch und mental hart erarbeitet hat.
Das Training verleiht dem Urlaub seine Tiefe. Und der Urlaub gibt dem Training den nötigen Rahmen zur psychologischen Erholung. Es ist eine perfekte Symbiose.
Und genau an diesem Punkt möchte ich mich direkt an dich wenden, der uns gerade zuhört. Wie sieht das eigentlich in deinem Leben aus? Wie verbindest du harte Wissensaneignung mit echter Entspannung?
Baust du dir bewusst solche Belohnungsinseln in den Alltag ein?
Genau. Es muss ja nicht das Lakritzeis im dänischen Dybvik sein. Vielleicht ist es ein richtig guter Kaffee nach dem Abschluss eines extrem komplexen Projekts. Und das bringt mich zu einem finalen, meiner Meinung nach ziemlich provokanten Gedanken, den ich dir zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchte.
Oder bin ich jetzt gespannt?
Wir sprechen in unserer modernen Gesellschaft ja pausenlos von der sogenannten Work-Life-Balance. Wir versuchen krampfhaft, fast schon verzweifelt, so eine dicke Mauer hochzuziehen zwischen der Arbeit, also dem harten Training, dem Stress und dem Leben, also dem Urlaub und der Erholung.
Strikt getrennt.
Genau. Aber wenn Arbeit und Freizeit auf einem winzigen Segelboot derart organisch verschmelzen können, wenn geteilter Stress, eiskaltes Wasser und harte Manöver am Ende für ein Maximum an innerer Zufriedenheit und unzerstörbaren Teamgeist sorgen.
Worauf willst du hinaus?
Sagt uns das dann vielleicht, dass unsere moderne, strikte Trennung von Work und Life eigentlich ein kompletter Irrweg ist? Finden wir die tiefste Erholung vielleicht gar nicht regungslos auf einer Sonnenliege am Strand?
Sondern in der gemeinsamen Anstrengung.
Exakt. Sondern genau dann, wenn wir extrem fokussiert gemeinsam mit anderen bis an unsere absoluten Grenzen gehen und hart an unseren Fähigkeiten arbeiten. Das ist das Paradoxon der Kalamistar. Lass dir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Bis zum nächsten Mal.